Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Interview. Alle, die schon länger Aktiv Radio hören, wissen, das sind die interessantesten Gespräche in der deutschen Schweiz, die man überhaupt zuhören kann. Und es ist immer eine grosse Freude, wenn man eine Person aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur dürfen, bei uns begrüssen. Und heute haben wir einen Publizist bei uns, jemand, der eigentlich sich einen Namen gemacht hat in der Schweiz, primär, weil er mal mit dem Schweizer Fernsehen und der SRG etwas zu tun hatte, dort doch sehr pointiert auch funktioniert hatte. Und wir sind ja heute wieder so weit, dass das SRG wieder im Scheinwerferlicht steht. Und das ist sicher auch ein Bestandteil des Themas, das wir heute kurz diskutieren wollen. Es ist ein Mann, der im Ausland publiziert hat, der im Ausland gelebt hat, der also auch einen Blick hat auf die Schweiz von außen her und nicht nur einen Blick aus dem Mikroskop in der Schweiz kann mitbringen kann. Er ist ein Mann, der immer noch sehr aktiv ist. Er ist 1953 geboren. Also er hätte eigentlich schon lange können sagen, ich möchte Ruhe haben, ich möchte gerne in Spanien auf einer Finca leben. Das macht er aber nicht. Ich begrüsse ganz, ganz recht herzlich begrüßen den Roger Deweck.
Grüezi, freut mich, ins Gespräch zu kommen.
Roger Deweck, Sie sind 1953 geboren und ich habe es vorher gesagt, theoretisch hätten sie sich zurückziehen und sagen, jetzt sollen mal die Jüngeren schauen. Aber sie sind immer noch sehr, sehr, sehr aktiv. Sie publizieren. Sie haben jetzt auch gerade wieder ein Buch. Das Prinzip, trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, publiziert, gebracht. Also sie haben immer noch den Willen, effektiv uns Menschen etwas zu sagen. Woher kommt das?
Ich glaube, jeder Mensch hat Lust, bis an sein Lebensende auch mal etwas zu bewirken, tätig zu sein. Es fängt mit der Kindheit an. Kleinkinder tun Klötzchen, Holzklötzchen mal aufschichten, mal in die Breite, mal in die Höhe. Und wir Erwachsene haben dann andere Holzklötzchen, die man auch das Leben lang letztlich mit denen spielt.
Aber die Frage, die sich stellt, ein bisschen, Sie haben schon ein gewisses Sendungsbewusstsein. Also Sie haben jetzt eine Idee gehabt. Sie haben eigentlich gesagt, an den Journalismus, da muss man jetzt noch mal darüber diskutieren. Ich möchte das gerne in die Runde werfen. Ich möchte wirklich einen Punkt setzen. Wo steht der Journalismus an und für sich heute? Warum machen Sie das? Kommerziell kann ja das nicht sein. Oder? Das sind ja Themen, die sicher nicht millionenmal verkauft werden, sondern das sind eher Themen, die in einem kleineren Kreis diskutiert werden. Woher kommt der Antrieb, das zu machen?
Ich bin jetzt 49 Jahre im Journalismus, also fast ein halbes Jahrhundert. Und da habe ich gefunden, es ist nicht schlecht, wenn ich jetzt mal Zwischenbilanz ziehe und schauen, wie entwickelt sich meine Branche. Eine Branche, die die ganze Zeit Fehlentwicklungen in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer kritisiert. Und dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass man auch Fehlentwicklungen in der eigenen Branche thematisiert, erörtert und bekämpft.
Sie reden von Fehlentwicklungen. Der eine sagt, das ist eine richtige Entwicklung, das ist eine gute Entwicklung, und der andere sagt, das ist eine negative Entwicklung. Was ist für Sie eine Fehlentwicklung im Journalismus?
Wenn er sich vom Journalismus entfernt, was ist guter Journalismus? Das ist Information suchen, das ist das Wichtigste, das Recherchieren und dann Information prüfen und überprüfen und dann analysieren und dann in größeren Zusammenhang stellen. Und dann darstellen und dann erklären, eventuell kommentieren und am Schluss, weil wir im Online-Zeitalter sind, auch aktualisieren und weil wir ein schnelles Gewerbe haben, bei Bedarf auch korrigieren. Das ist seriöse Verarbeitung von Informationen. Und wir sehen, dass der Medienbetrieb eigentlich immer mehr kommentiert und der Journalismus in dem Sinn liegen lässt. Und diese Fehlentwicklung unter anderem habe ich in dem Buch das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, das ist der Sinn von dem Untertitel, habe ich aufgegriffen.
Sie sagen, es wird immer wieder mehr kommentiert. Das darf ich übrigens sagen, ist genau auch meine Meinung. Faktenbasiertes Wissen wird immer wieder weniger in den Zeitungen innen, oder Radio oder Fernsehen portiert. Woher kommt denn das, dass man sagt, dass es werden politische Richtungen beispielsweise probiert man zu indoktrinieren und das am Leser oder am Hörer beizubringen. Wieso ist das heute mehr, als das vielleicht früher war?
Das Indoktrinieren sehe ich eigentlich weniger, sondern ich sehe, dass wir eine Medienwirtschaftskrise haben. Und dass die Einnahmen von vielen Verlagen weggebrochen sind. Sie haben früher bis zu 3/4 von ihren Einnahmen erzielt mit Werbung, mit Kleinanzeigen. Die Kleinanzeigen haben sich verlagert auf Online-Märkte und Werbung erzielt viel bessere Erfolg auf Suchmaschinen, in sozialen Medien. Das heisst, der Journalismus heute wird nicht mehr finanziert durch die Werbung, sondern muss sich selber finanzieren, muss sich selber verkaufen. Und wenn man etwas muss verkaufen, dann müsste es substanzieller werden. Aber das Gegenteil ist in vielen Verlagen passiert. Man hat die Redaktion nicht jemanden ausgebaut, damit sie kompetenter ist, damit sie den Fakten noch genauer kann angehen kann, sondern man hat Redaktionen abgebaut. Und wenn man weniger Substanz hat in einer Redaktion, dann werden die Fakten vernachlässigt und Meinungen, die hat man ja schnell zur Hand.
Sie sind ja selber beim Dagi auch gesehen und der Dagi ist heute beteiligt an der sogenannten Swiss Marketplace Group. Und die SMG, die besteht aus der TX Group einerseits, die ist mit 31% beteiligt, dann der Ringier mit 29,5% und jetzt wird es spannend, Mobiliarversicherung ist ebenfalls mit 29,5% und jetzt ist noch General Atlantic, ich glaube ein Amerikaner, ist mit 10% an dieser beteiligt. Sie haben vorher von Kleinanzeigen geredet und Sie haben von Werbung geredet, die eigentlich mitgeholfen hat, den Journalismus zu finanzieren. Und jetzt sind genau diese Verlage, Ringier mit dem Blick als Flaggschiff und TX Group mit dem Tagesanzeiger als Flaggschiff, sind gegangen und haben das aus den Verlagen klassisch rausgeholt und machen die ganzen Umsätze heute in dieser Swiss Market Group. Die Idee von der Familie, Konings, Supino, Ringier, ist, dass das Ding verkauft werden soll. Die haben das schon 2023 verkaufen. Die Idee war, dass sie mindestens 3 Milliarden dafür bekommen. Haben es aber nicht bekommen. Haben jetzt die Preise umgestellt. Immo-Scout ist wahnsinnig teuer geworden. Autoscout ist wahnsinnig teuer geworden. Und so weiter und so fort. Also jetzt geht man darum, möglichst viel Cash können zu produzieren, um zu beweisen, dass das Ding mindestens 3 Milliarden wert ist. Und das sind jetzt genau die Verlage, der TX-Konzern, der massiv abgebaut hat beim Dagi, der aber auf der anderen Seite voll beteiligt ist bei der Swiss Marketplace Group und dort eigentlich das Geld generiert. Wie fair ist das?
Ich kann nicht beurteilen, weil ich mich da wirklich zu wenig auskenne. Der grundlegende Wechsel ist der, dass früher der Journalismus ein notwendiger Träger war von Kleinanzeigen, von Werbung. Und heute braucht der Journalismus nicht mehr zum Kleinanzeigen auf Online-Märkten oder Werbung in Suchmaschinen und sozialen Medien zu platzieren. Das heisst, die Trennung von der Werbung auf der einen Seite und vom Journalismus auf der anderen Seite ist jetzt strukturell. Und dann ist es eine Frage, ob der Eigentümer sagt, es sind zwei völlig verschiedene Geschäfte geworden und trotzdem tue ich weiterhin das eine Geschäft mit dem anderen querfinanzieren oder nicht. Aber die beiden Geschäfte, die unzertrennlich waren, die siamesische Zwillinge waren, die sind heute auf zwei Paar Schuhe.
Und es wird ja auch nicht mehr zurückkommen. Also der Tagesanzeiger-Journalist wird vermutlich nie mehr von der Swiss Marketplace Group können profitieren, damit er seriöse journalistische Arbeit kann leisten kann, weil er finanziert wird, jetzt zum Beispiel durch Autoscout oder Immoscout oder Ricardo oder wer das auch immer ist, sondern das Ding wird verkauft, irgendwann oder später. Die Chance, dass es in so einem Land verkauft wird, ist riesengroß. Und damit ist nicht einmal mehr der Mehrwert schweizerisch da. Also, vermutlich ist ja der Zug einfach abgefahren. Also, der Journalist kann sich nicht mehr auf Zeiten von der Werbung ergeben, also dass er weiss, die Werbung kommt und damit bekomme ich meine Zeit über, sind wir dann eigentlich am Ende vom gewissen Faktencheck und dass der Journalist überhaupt kann, Fakten denen hinten nachgehen.
Es kommt sehr darauf an, wie man es sieht. Es ist eine Herausforderung für den Journalismus, dass er nicht mehr mitfinanziert wird durch die Werbung. Aber es gibt einzelne Verlage, die ganz bewusst Hand von dieser neuen Ausgangslage dann in die Redaktion investiert haben und grossen Erfolg feiern. Das ist vielleicht das Paradebeispiel in Europa, ist die grosse französische Zeitung Le Monde. Und der Eigentümer, der Xavier Niel, der ja auch in der Schweiz Miteigentümer ist von Sunrise, der hat, Entschuldigung, von Salt.
Salt, genau. Genau. Salt. Sunrise ist ja jetzt an Börse gegangen.
An Börse gegangen, von
genau.
Salt.
Ja.
Der hat vor 16 Jahren Le Monde übernommen und nach Redaktion aufgestockt von 350 auf 550. Und das hat sich gelohnt, weil sich die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten, vor allem eben Digitalabonnentinnen und Digitalabonnenten, verdoppelt hat. Auf 600'000.
Und in der Schweiz könnte man die NZZ nehmen, beispielsweise?
Sie halten sich nicht schlecht. Sie ist nicht so eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wie Le Monde. Und die Investitionen sind auch kleiner gewesen. Aber es zeigt sich auch in Deutschland, meine frühere Wochenzeitung, Die Zeit oder Frankfurter Allgemeine. Also die auf der einen Seite müssen streng haushalten, weil eben so viele Werbeeinnahmen weggebrochen sind, aber auf der anderen Seite trotzdem versuchen, in die Redaktion, in die Kompetenz des Angebots zu investieren, die halten sich nicht schlecht. Xavier Niel hat gesagt, ja, warum sollen die Leute etwas kaufen, wenn ich nichts zu verkaufen habe?
Wie ist die Sicht jetzt aus Frankreich jetzt mit dem Experiment von Xavier Niel zu stipulieren auf andere Länder? Also, könnte man das auch auf die Schweiz übertragen, könnte man das auch auf Deutschland übertragen?
Das kann man auf jedes Land übertragen. Wir leben in der sogenannten Wissensgesellschaft und da gibt es einen beträchtlichen Teil vom Publikum, wo als Entscheidungsträgerin, als Entscheidungsträger darauf angewiesen ist, auf gute Information, auch kaufkräftig ist, um die erwerben, die gute Information. Und wer eben Substanz bietet, der findet das Publikum.
Als Bub haben Sie mal ein Erlebnis gehabt. Sie haben einen Raubüberfall oder beim Bahnhof, glaube ich, von Matron miterlebt. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, das war so eine Grunderkenntnis gewesen, in den Journalismus einzusteigen. Kann man sagen, es gibt ein Schlüsselereignis bei Ihnen, das gesagt hat, der Roger Deweck wird Journalist?
Ich habe es nicht erlebt. Ich habe es aus der Zeitung, aus der Freiburger Zeitung mit dem schönen Titel «La Liberté», «Die Freiheit», einen schöneren Zeitungstitel gibt es eigentlich nicht. Habe ich das gelesen gehabt mit 5 Jahren. Man geht ja im Welschen ein bisschen früher in die Schule. Ich kann schon halbwegs lesen. Und das war mein erstes grosses Leseerlebnis gewesen. Und es ist mir natürlich nachgegangen, weil es war ein Dorf gewesen, wo meine Grosseltern gewohnt haben. Und die Banditen sind dann in die Voralpen geflüchtet, wo ich von Wanderungen mit der Familie nicht kennt habe. Also ein Einbruch eigentlich vom Bösen ins Leben von meinem Kind. Und das hat mich sehr stark geprägt. Und von dort an habe ich angeblich immer gesagt, ich werde Journalist werden.
Wie war denn Ihre Wiederweg? Also, wie sind Sie nachher effektiv in Journalismus hineingekommen? Was für Studien haben Sie gewählt? Was für Praktika haben Sie gemacht? Und was ist Ihnen dort am meisten in Erinnerung?
Ich habe studiert in St. Gallen, Volkswirtschaft, und dann angefangen als Volontär in der Wirtschaftsredaktion von der Tribune de Genève in Genf. Ein Blatt, das heute natürlich nur noch ein Schatten ist von sich selber, ein Kopfblatt von einer gesamtwelschen Zeitung. Und nach der Tribüne de Genève bin ich Zürcher Korrespondent geworden von der Tribüne de Genève und von 24 Heures, von der Lausanne Zeitung. Und daraufhin hat es eine Station gegeben bei der Weltwoche, wo sehr ein anderes Blatt war als heute. Eigentlich eine kleine, liberale Die Zeit. Und von dort bin ich dann tatsächlich dann 1983 gewechselt nach Deutschland, zur Zeit, wo ich einen beträchtlichen Teil von meiner Laufbahn in jeder fast nur erdenklichen Funktion absolviert haben.
Und dann sind Sie, glaube ich, sogar auch später den Chefredakteur geworden?
Nach einem Intermezzo als Chefredakteur vom Dagi, also ein langes Intermezzo, 5 Jahre, bin ich dann am Schluss in der Tat Chefredakteur gewesen von der Zeit.
Wie haben Sie das erlebt von der Verlegerseite her? Also Sie sind bei der Die Zeit gewesen, haben dort geschafft, sind dann Chefredakteur geworden beim Tagesanzeiger, haben also das ist ja damals noch in dieser Familie, glaube ich, gewesen. Ist ja noch nicht börsenkotiert im TX-Konzern gewesen, damals, wo sie Chefredakteur sind gewesen. Und nachher wieder zurück zu der Die Zeit, zu einer Wochenzeitung und auch dort Chefredaktion. Wie haben Sie die beiden Verlag, wo die Zeitung rausgegeben haben, erlebt?
Ich war bei der Tamedia Mitglied von der Geschäftsleitung auch, nicht nur Chefredakteur. Und es war am Anfang der Wille, investieren in die Tagesanzeiger. Man hat wollen, dass sich die Zeitung auch überregional positioniert, wie das die NZZ überregional positioniert war. Nur schon, damit man den gesamtschweizerischen Werbemarkt erschliessen kann. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und dann war aber allerdings eine Strategieänderung gewesen. Man wollte andere publizistische Projekte und eben Online-Märkte und solche Sachen aufbauen. Und hat dann angefangen, aufhören, gross in die Tagesanzeigen zu investieren. Das war der Grund, warum ich dann zurück bin zur Zeit, und Zeit zeigt ja auch, was eine Erfolgsgeschichte kann sein, wenn man bereit ist, sehr langfristig, kontinuierlich in ein Blatt, in ein Medium zu investieren. Das hat der Eigentümer von Die Zeit gemacht, die Gebrüder Holzbrink, der Holzbrink Verlag. Und mit Hilfe auch von meinem Nachfolger, hochbegabten Giovanni Di Lorenzo, mit Hilfe von einem sehr begabten Verlagsleiter, hat Zeit wirklich über die Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte geschrieben und hat heute, wenn ich mich nicht täusche, über 500'000, wenn nicht schon 600'000 Abonnentinnen und Abonnenten.
Später haben Sie nachher das Medien gewechselt. Sie sind irgendwann beim Fernsehen gelandet, also bei der SRG gelandet.
Ich habe dort Sternstunde Philosophie moderiert, 7 Jahre lang, und das war eine sehr schöne Aufgabe. Das Moderieren, das kennen Sie ja auch, ist keine Routine, es ist immer ein kleines Abenteuer. Man weiß nie, wie ein Gespräch rauskommt, und ich habe das sehr gerne gemacht. Und bis heute tue ich immer mal gerne auch etwas moderieren, sei es das Podiumsgespräch oder zwischendurch. Andere Betagungen, was auch immer.
Und gelernt kennen hat man sie ja nicht nur als Name, sondern auch als Person visualisiert bekommen, als Generaldirektor von der SRG. Also Sie sind Nachfolger geworden 2011 vom Armin Walpen bis 2017. 2017 haben Sie abgegeben. Das war dann die erste erschütternde Initiative, wo es darum ging, wie geht es weiter mit der SRG. Die 6 oder 7 Jahre, die Sie hier bei der SRG zuvorderst vorne sind, was war das für eine Zeit für Sie?
Eine sehr spannende Zeit. Eine Zeit, wo ich im Grunde genommen sehr viel haben musste. Wie soll ich sagen, politisch tätig werden, weil ja die Volksinitiative No Billag angestanden ist, wo hat faktisch das Medienhaus, das ich geleitet habe, beseitigen. Es wären ja gar keine Beiträge, gar keine Gebühren mehr möglich gewesen, und das wäre das Ende gewesen von der SRG. Und selbstverständlich habe ich mich ganz stark dafür eingesetzt, dass die Initiative Bach abgeht. Ich bin aber auch bewusst vorher gegangen, vor der Volksabstimmung, weil die Kreise, wo die Volksinitiative lanciert hatten, haben mich zum absoluten Feindbild erkoren gehabt. Und ich habe gefunden, es ist besser, Abstimmungskampagne findet ohne ein Findbild statt. Und dann war mein Nachfolger dran gewesen. Und wie gross die Diskrepanz ist zwischen der veröffentlichten Meinung, Medien berichtet ja immer missgünstig über andere Medien, und der öffentlichen Meinung hat ja das Ergebnis von der Nobilag-Abstimmung gezeigt. Es sind fast 72% der Schweizerinnen und Schweizer gewesen, die gegen Beseitigung der SRG sind, und bezeichnend auch die Altersgruppe, wo die Volksinitiativen am stärksten abgelehnt hat, das sind die 18- bis 28-Jährigen gewesen, die haben mit 80% Nobilag abgelehnt.
Es ist ja auch wieder gleich weit, also es stehen ja auch wieder Fragen zur SRG ins Haus, wie weiter. Die SRG sagt von sich selber, jawohl, wir haben vielleicht ein bisschen über den Markt, wir möchten gerne ein bisschen sparen oder weniger ausgeben, besser gesagt. Und auch jetzt hat man ja wieder das Generaldirektorium ausgewechselt. Ist das so, dass sich so in 7-8 Jahren man sich ein bisschen zu Tod läuft? Das heisst, entweder will einem die SRG nicht mehr, oder die Bevölkerung will einem nicht mehr, oder man sagt selber, eigentlich, jetzt mag ich nicht mehr, ich habe dermassen viel müssen kämpfen, ich bin ein bisschen ausgelaugt.
Also wenn Sie die durchschnittliche Verweildauer von Topmanager und Topmanagerinnen in der Schweiz anschauen, dann sind 7 Jahre eigentlich noch recht lang.
Die verflixten 7 Jahre, oder wie?
Ich weiß nicht, ob sie verflixt gewesen sind, oder das verflixte 7. Jahr. Nein, ich finde das ein normaler Wechsel. In der Anfangszeit kann man sehr viel Anschub eigentlich leisten, und nach 6-7 Jahren schleichen sich so die ersten Routinen ein, und ich finde so einen Wechsel von 6-7 Jahren in der Spitze von einem Unternehmen eigentlich gang und gäbe und recht zweckmäßig.
Glauben Sie, langfristig ist das zu halten? Also jetzt unabhängig von den Initiativen, die anstehen, oder Abstimmungen, die anstehen, ist es langfristig haltbar, dass der Staat eine SRG aufrechterhält?
Also die Frage stellt sich für mich in dem Sinn nicht. Wir sind in einer Zeit, wo der Journalismus, das haben wir angesprochen am Anfang von unserem Gespräch, überall abgebaut wird. Und von privaten Medien, je länger, desto schlechter kann geleistet werden. Und dann gerade auch noch den Journalismus von der SRG auch noch wollen abbauen. Ich glaube nicht, dass man damit der Schweiz einen sehr grossen Dienst würde erweisen.
Kommen wir noch zurück in Ihre Jugend. Ihr Papa hat man auch gekannt, ist auch eine ganz berühmte Person gewesen. Er war nämlich Verwaltungsgrosspräsident von der damaligen SBG, Schweizerische Bankgesellschaft. Er hat eine Bankenkarriere hinter sich und hat nachher, wenn wir sagen, eines der wichtigsten Ämter, die man in der Schweiz überhaupt erreichen kann, im Bereich Banking können ausfüllen. Wie haben Sie das gespürt in der Jugend selber? Ist er überhaupt daheim präsent gewesen, der Vater? Hat er Zeit gehabt für die Familie? Oder hat ihn das so beansprucht, dass er eigentlich sein Leben mehr oder weniger müssen der Wirtschaft schenken?
Nein, ich bin meinem Vater sehr nahe gestanden, bis in den Tod rein. Und wir haben extrem viel diskutiert, manchmal debattiert, aber immer konstruktiv, immer näher, immer respektvoll. Er war interessiert gewesen an dem, was ich gemacht habe. Ich habe mich interessiert für das, was er gemacht hat. Das war eine gute Sache gewesen.
Sie sind 7 Kinder gewesen daheim. Wie ist es, wenn man 7 Kinder ist? Ist man da einfach ein Nümmerli? Oder hat da einfach jeder seine Aufgabe? Du musst abwaschen und du musst zu oben das Licht abzünden. Wie organisiert man sich mit 7 Kindern? Das können wir uns ja heute fast nicht mehr vorstellen.
Also man lernt, seinen Platz zu finden in einer grösseren Gemeinschaft. Man lernt, sich da und dort durchzusetzen. Aber das sind schöne Kindheitsjahre gewesen. Und mit 7 Kindern ist eigentlich das älteste Kind fast schon ausgezogen, wo das jüngste Kind geboren worden ist. Und trotzdem ist der Zusammenhalt unter den 7 Geschwistern bis heute sehr eng.
Sie sind, glaube ich, mit drin gesehen. Glaube, sie genau, das vierte von sieben.
Aber sicher kein Sandwich-Kind, wenn es ist ein bisschen wie bei einem Big Mac. Wenn es so viele Schichten
ja, sieben Schichten.
Und unten dran gibt, fühlt man sich da nicht so im Sandwich.
Das ist noch schön, oder? Es gibt ja sehr viele Familien, die das nicht können von sich sagen können, dass man später noch den engen Zusammenhalt hat. Und Sie haben jetzt gesagt, bei Ihnen ist das der Fall. Sind die Kinder alle in eine andere Richtung gegangen oder sind sie in ähnliche Richtung gegangen?
Nein, in die unterschiedlichsten Richtungen und in die unterschiedlichsten Sprachgebiete. Ich bin eigentlich der Einzige, der voll und ganz in der deutschsprachigen Welt sein Leben und seine Laufbahn gemacht haben. Die meisten sind entweder in der französischsprachigen oder in der angelsächsischen Welt.
Sind die Eltern französischsprachig gewesen?
Ich auch. Mit 10 habe ich erst angefangen, Deutsch zu lernen. Man spürt es vielleicht auch da und dort, wenn ich Mundart rede. Ich habe ja parallel müssen Mundart und Hochdeutsch reden, lehren. Und ich habe niemanden zu Hause gehabt, der mir das hätte können, wie sagen, korrigieren. Ja.
Sie haben ein Ehrendoktorat bekommen, glaube ich, von Luzern und Freiburg.
Mhm.
Und wie kommt das dazu? Wie kommt ein Publizist zu einem Ehrendoktor?
Das weiß ich auch nicht.
Wahrscheinlich hat es ja irgendeine Laudatio gegeben damals und dort ist irgendetwas drin gestanden, warum dass man ihnen den Ehrendoktor gegeben hat. Oder hat sie sich den Ehrendoktor selber nicht gegeben?
Also, das wäre ja peinlich gewesen, wenn ich mir einen Ehrendoktor würde verleihen. Aber nein, ehrlich gesagt, die Laudatio, die ist in meinem Hirn nicht haften geblieben.
Also, führen Sie die Ehrendoktor? Das steht auf dem Visitenkärtchen Doktor HC. Also,
ich habe kein Visitenkärtchen, aber ich führe es nicht.
Nicht, also es geht niemand vom Doktor da weg.
Ich bin doch, manchmal werde ich so angesprochen, dann sage ich, Sie können es sein lassen.
Darf ich nochmal zur SRG zurückkommen? Also die SRG steht in einem Wirbel innen, immer wieder und die Abstände werden immer wie kürzer. Also ich habe gefragt, gibt es die SRG denn in Zukunft noch? Sie haben gesagt, jawohl, das braucht es. Ich will auf einen staatlichen Journalismus zurückkommen. Wenn ich meinen Lohn Ende Monat eigentlich direkt oder indirekt vom Staat bekomme, wie ist es möglich, wirklich dann auch staatskritisch aufzutauchen und denen, die mir das Geld geben und die mich füttern, vielleicht auch mal massiv zu hinterfragen und zu sagen, das ist eigentlich nicht korrekt. Funktioniert das überhaupt?
Wenn ich meinen Lohn bekomme von einem Oligarch, der Milliarden hat und in die Medien investiert, bin ich dann unabhängig genug,
um den Oligarch zu kritisieren. Der Neil wäre jetzt das in Frankreich, oder? Zum Beispiel, der ist ja Multimilliardär, oder?
Genau. Es gibt auch andere, wie ein Vincent Bolloré, der seine Zeitungen auf rechtsextrem getrimmt hat. Abgesehen davon ist die SRG ein privatrechtlicher Verein mit Verfassungsauftrag, der nach aktienrechtlichen Prinzipien zu führen ist. So etwas gibt es nur in der Schweiz. Und es ist eines der unabhängigsten Medienhäuser, wo wir in der Schweiz haben.
Sie sind auch bei der Republik aktiv gesehen. Die Republik eine Zeitung, wo meines Erachtens eine gewisse politische Meinung vorherrscht. Und dort sind sie aber nur kurz gesehen. Also sie sind 22 eingetreten und 23 schon wieder austreten. Was ist passiert, dass sie einerseits sich haben überreden lassen, einzutreten? Und was ist denn passiert, dass sie so kurz darauf haben, die Republik wieder verloren haben?
Man hat müssen sparen und man hat müssen eine stabile Chefredaktion haben. Ich bin eingetreten im Konsens, dass man die zwei Ziele verfolgt und umsetzt. Und ich habe dann 3 Monate lang an der Umsetzung von diesen 3 Zielen geschafft. Und kurz vor dem Zieleinlauf hat sich dann aber der Rest vom Verwaltungsrat davon distanziert und dann bin ich wieder gegangen. Wohl wissend, dass dann der Verwaltungsrat abgelöst würde und ein neuer Verwaltungsrat müsste dann bestellt werden, der jetzt da ist und sehr seriös arbeitet. Die Republik ist eine grosse Erfolgsgeschichte. Sie ist, die hat annähernd 30'000 Abonnentinnen und Abonnenten, die 20 Franken im Monat zahlen. Das ist nicht wenig, 240 Franken im Jahr. Und sie bietet Qualität, sie ist in einem aufsteigenden Ast. Also sie ist publizistisch eine grosse Erfolgsgeschichte und wirtschaftlich immer stabiler.
Also aus dem heutigen Umfeld würde sie wieder mitmachen bei der Republik, so wie sie jetzt aufgestellt ist?
Ich freue mich über jede Sitzung, die ich nicht habe in meinem jetzigen Leben, wenn sie mich gefragt haben, dass ich, also sagen wir mal so, ich habe in meinem heutigen Leben vielleicht pro Jahr so viele Sitzungen, wie ich bei der SRG pro Woche hatte. Und an dieser Lebensqualität möchte ich eigentlich nicht wahnsinnig viel ändern.
Wir wissen beide, was mit der Credit Suisse passiert ist, oder der damaligen Kreditanstalt. Die Firma ist Geschichte, die ist integriert worden in die UBS. Sie hat 1977 schon ein Buch geschrieben mit Max Mabillard zusammen.
Der Fall. Ein verstorbener Kollege, viel zu früh an Krebs gestorben. Ich kann ihm sehr viel zu verdanken.
Und das Ding heisst, der Fall Chiasso. Also jetzt denken wir zurück, 1977. Ich tue jetzt hier nicht am Mikrofon noch verrechnen, wie lange das her ist, aber es ist sehr lang her, es ist ein halbes Leben lang her. Und damals hat die Credit Suisse, oder wie sie geheißen hat, Kreditanstalt, immer und immer wieder von sich zu reden gegeben und nicht unbedingt im besten Licht. Wie sind Sie damals dazu gekommen, den Fall Chiasso aufzuarbeiten?
Der Chefredakteur von der Tribune de Genève war ein sehr kreativer, grosszügiger Mensch, ein Historiker. Und er hatte viele Ideen gehabt und dann hat er anhand von dieser Idee von seiner Redaktion nochmals Seiten und nochmals Seiten schreiben lassen, bis amix der Verlagsleiter bei Mitte Jahr gekommen ist und ihm gesagt hat, ja, du hast dein Seitenbudget völlig strapaziert. Und im zweiten Halbjahr hat er dann gespart, indem er einfach allen Ressorts Seitenzahl gekürzt hat. Und im Wirtschaftsressort ist es dann ein halbes Jahr nur noch eine halbe Seite gewesen. Es war eine Lokalzeitung gewesen, das hat sie sich können irgendwie noch leisten. Und weil da nicht mehr so viel zu tun war, hat er meinen Chef Max Mabillard und mich für 3 Monate freigestellt, um den Fall Chiasso von der Credit Suisse zu recherchieren. Das waren die Anfänge vom Investigativjournalismus in der Schweiz. Die grossen Vorbilder sind Carl Bernstein und Bob Woodward in den USA, die den Watergate-Skandal mit enthüllt haben. Und so haben wir eine grosse Recherche gemacht und dann war es ein neues Jahr gewesen. Und dann sind wieder Sonderseiten zur Verfügung gestanden. Haben ein halbes Dutzend Sonderseiten gemacht aus ein Buch und das war mein erstes Buch gewesen mit 23.
Wenn Sie das heute lesen, können Sie abends noch drei blättern?
Nein, ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich müsste noch mal nachschauen, ob ich überhaupt noch ein Exemplar habe.
Müssen wir das eigentlich machen? Was man jetzt alles weiss, was mit der Credit Suisse gelaufen ist, eben seit dem 1977, müssen wir es machen und müssen eigentlich sagen, aha, da steht ja das eigentlich schon drin, dass die Firma einfach, wenn wir sagen, so ein bisschen in der Grauzone läuft.
Grundsätzlich muss der Finanzsektor extrem stark reguliert werden. Das hat auch eine wirtschaftshistorische Untersuchung von 2 amerikanischen Ökonomen gezeigt, die etwa 200 bis 300 Finanzkrisen analysiert haben. Und die Regulierung der Finanzmärkte ist meistens das Programmieren von Bankzusammenbrüchen. Es gibt andere Bereiche aus meiner Sicht, wo man stark deregulieren müsste, aber ich glaube, die Finanzwirtschaft braucht eine ganz strenge Regulierung, damit sie stabil bleibt.
Als Vater, eben mit, wo Chef war von der UBS, und das ist ja, also das war damals eben noch die SBG gewesen, und Sie haben gegen die Credit Suisse recherchiert. Wie ist das die Diskussion gewesen mit dem Vater? Also er einerseits auf der Seite von der Bank und Sie auf der anderen Seite haben geschaut, was ist dort alles schief gelaufen? Ist dort auch die Diskussion beispielsweise gewesen mit dem Vater oder so? Läuft denn das bei euch ein bisschen anders oder habt ihr eigentlich auch solche Probleme?
Er hat mir nicht gross gesagt, was sein Business ist und ich habe ihm eben so wenig erzählt, was meins ist.
Also das war keine Diskussion. Gehen wir wieder zurück jetzt zum Journalismus an und für sich. Also, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben über Journalismus in der heutigen Zeit, wo Sie als problematisch anschauen. Können Sie uns noch mal schnell, vielleicht in 3-4 Sätzen, mal die Grundsätze sagen, warum das heute problematisch ist oder problematischer geworden ist?
Ein Teil von dem habe ich ja zu Beginn von unserem Gespräch schon zusammengefasst. Ich glaube, ein wichtiger weiterer Aspekt ist, ein Teil vom Journalismus immer stärker letztlich die sozialen Medien kopiert, imitiert. In den sozialen Medien muss jeder Post plakativ sein, damit er Beachtung findet. Und man merkt, wie in einem rechten Teil vom Journalismus auch die Artikel immer plakativer werden, obwohl die Suche nach Informationen oft das Tasten ist. Man weiß es nicht ganz genau. Man muss zuerst einmal suchen und weitersuchen. Jeden Artikel soll einen Pflock einschlagen, damit er auch Beachtung findet, so wie Post Beachtung findet. Nur wenn es einen Pflock einschlägt, das glaube ich, ist eine falsche Art und Weise, soziale Medien zu imitieren, abgesehen davon, dass das Original immer stärker ist als Kopie. Wir haben eine seltsame Entwicklung mit dem Klickdenken, bringt die meisten journalistischen Medien einfach das, was zieht, das, was beim Publikum ankommt, das, was Klick bringt, also das, was funktioniert. Und wenn alle bringen, was funktioniert, bringen am Schluss fast alle ein bisschen das Gleiche. Ein Wettbewerb, der nicht etwa Unterscheidbarkeit herstellt, sondern Angleichung. Das ist aus meiner Sicht die zweite Fehlentwicklung. Und der dritte ist, dadurch, dass man in so vielen Verlagen Journalistinnen und Journalisten letztlich wie eine Schachfigur umschiebt, im Grunde genommen die Arbeit, die sie leisten, nicht wirklich anerkennt, aus grösstem Engagement nicht kann honorieren kann, weil man die Redaktionen abbaut, erlebt man in der Journalismusbranche einen starken Braindrain. Es sind viele gute Köpfe, die den Journalismus verlassen. Und sie gehen zu PR-Agenturen, Kommunikationsstellen, Stiftungen, Denkfabriken, was auch immer. Und es sind auch viele gute Köpfe, die zögern, in Journalismus hineinzugehen. Und ich glaube, dass der Braindrain fast die grösste Gefahr ist, von der reden wir aber ganz, ganz wenig.
Eine Frage zum sogenannten Topfjournalismus. Also bis jetzt ist es so gewesen, oder bis vor kurzem ist es immer so gewesen, ich habe für die Tagesanzeiger geschafft, ich habe für das Bieler Tagblatt geschafft, ich habe für die Zürich Zeitung geschafft, beispielsweise. Und heute wissen die Journalisten nicht einmal mehr recht zum Teil, wo ihr Artikel eigentlich publiziert wird. Also die tun irgendwann in einen News-Topf hineinschaffen und dann gibt es Leute, die jetzt entscheiden, das geht jetzt eher aufs Internet drauf, das tun wir abdrucken, das tun wir noch in dieser Zeitung und in diesem Kopfblatt auch noch abdrucken. Ist für einen Journalist eigentlich wichtig, dass ich sagen kann, ich bin ein Tagesanzeiger-Journalist. Punkt.
Wenn ich will Profil haben, wenn ein Angebot soll eine Handschrift haben, dann ist der Top-Journalismus, das ist ein schöner Ausdruck, den Sie da anführen, etwas Gefährliches. Und das merken ja auch die Leute, wenn im Grunde genommen die Artikel nur noch eine Massenware sind oder Content. Und dann sind Journalisten Content-Provider, Inhaltebesorger. Und Chefredaktionen sind Content Manager, das spürt einen beträchtlichen Teil vom Publikum und wendet sich dann nach und nach vom Medienbetrieb ab, wo immer einförmiger wird, wo immer industrieller wird. Und Zahl, das zeigt ja das Schweizer Jahrbuch Qualität der Medien, Zahl von den Nachrichtenvermieder, die fast nicht mehr einsteigen in den Medienbetrieb, jedenfalls still und leise auf Abstand gehen zu dem Medienbetrieb, die steigt ganz rapide. Und es kommt dazu, bei dem Topfjournalismus, da leidet natürlich die Eidgenossenschaft, die föderalistisch aufgestellt ist, wo man zum Glück nach wie vor Regionalzeitungen haben, aber sie werden immer stärker von Zentralredaktionen geprägt.
Verlieren wir auch so ein bisschen eine Gemeinsamkeit? Ich habe eigentlich mehrere so Interviews mit Journalisten und prägenden Journalisten dürfen führen und habe die Frage auch dürfen stellen. Früher ist irgendwie ein Thema aufgearbeitet worden und es ist different aufgearbeitet worden. Also, sogar in den Regionen hat es irgendwie 3 Zeitungen gegeben, die nicht die gleiche Meinung hatten, die nicht gleich politisch orientiert waren. Und zuoben war man nachher vielleicht bei einem Bier am Stammtisch und hat das divergent diskutiert. Aber das Thema war Gesetz, es war klar. Mit den sozialen Medien haben wir Tausende von Themen, die gleichzeitig auf einem einprasseln. Also ich habe kein gemeinsames Thema mehr. Also wir haben jetzt Schwierigkeiten, wir können jetzt vielleicht über Radio reden oder über Fernsehen reden miteinander, aber generell hätten wir kein gemeinsames Thema mehr, wo wir zu oben beim Bier miteinander diskutieren können. Ist das auch ein bisschen ein Auseinanderfallen von der Gesellschaft?
Das 3B, das ist mit ein Grund dafür, dass eine Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR wichtig ist. Sie bietet immer wieder auch Sendungen, die ein bisschen Lagerfeuer sind, wo ein beträchtlicher Teil von unserer so heterogenen Willensnation dann doch zusammenfindet. Aber es ist auch eine Frage von der Medienpolitik. Und ich glaube, das Vorbild aus meiner Sicht, das tue ich in meinem Buch auch klar darlegen. Das Vorbild ist Nordeuropa, auch Kanada. Das sind Flächenstaaten, die bevölkerungsarm sind. Und die sind schon vor 20, 30 Jahren von der Medienwirtschaftskrise nicht geholt worden, weil es ruinös war damals schon, wenn man alle 100 Kilometer 2-3 Abonnentinnen und Abonnenten hat, Druck, die Zeitungen zu vertreiben. Und dann haben sie verschiedenste Lösungen gesucht. Und eine der Lösungen in Schweden war, dass die öffentliche Hand mit völlig unabhängigen Vergabekommissionen, die gemäß festen Regeln quasi automatisch das Geld zuteilt haben, immer Nummer 2 und Nummer 3 in einem lokalen Markt unterstützt haben. Und das führt dazu, dass in jeder schwedischen Kleinstadt, selbst im hohen Norden heute, hat jede mindestens 1, wenn nicht 2 lokale Medien, die über die Hälfte müssen sauber herstellen, also nicht von Zentralredaktionen abhängig sind. Wenn die öffentliche Hand Medienvielfalt will unterstützen, dann kann sie das sehr wohl machen. Ich habe ein anderes Beispiel aus der Schweiz. La Liberté, die ich erwähnt habe vorher. Die Freiburger Kantonsregierung hat sehr früh gemerkt, wenn sie nichts macht, dann wird früher oder später die wichtigste Zeitung, die wichtigste französischsprachige Zeitung vom Kanton, eine Rumpfredaktion werden in einem Medienkonzern wie Tamedia oder der französische Konzern Ersan. Hat das wollen vermeiden. Und dann sind rechtzeitig die Freiburger Kantonalbank und das Freiburger Elektrizitätswerk ins Kapital von La Liberté eingestiegen mit einer Beteiligungsgesellschaft, damit nicht direkt Einfluss geübt wird. Und das hat dazu geführt, auch weil sie wenig Dividenden erwartet haben, im Gegensatz zu grossen Medienkonzernen, dass La Liberté eine blühende Qualitätszeitung ist, hochkritisch. Und Freiburg hat eine stolze Zeitung. Und wenn sie Tamedia oder Ersan eingegangen wäre, wäre das heute das Regionalbüro mit 3 bis 4 Journalisten. Also die öffentliche Hand, und das muss nicht alles auf Bundesebene passieren, muss für Medienvielfalt sorgen in einem Land vom Föderalismus.
Es ist aber nicht ganz einfach. Also wenn ich jetzt aus der Sicht Aktivradio schaue, also Aktivradio hätte keine Chance, an irgendwelche Fördergelder herzukommen. Und wir denken, wir machen schon etwas für die Allgemeinheit, indem wir jetzt mit Roger Döweg reden, indem wir mit der ETH reden, über Robotik beispielsweise. Also ich denke schon, wir bringen Themen, wo spannend sind und wo vielleicht spannender sind als jemand, wo primär einfach Musik abrattert und irgendwo aus einem News-Topf publiziert. Und trotzdem ist es ganz, ganz schwierig, an die Gelder herzukommen. Also die Gelder sind doch recht zentralisiert und wir haben so das Gefühl, die werden immer unter den gleichen aufgeteilt. Wo wäre eigentlich die gerechte Situation und wie würden Sie das lösen, dass jemand, der wirklich, vielleicht fast immer ein Abstimmungsverhalten, muss man sagen, macht da etwas für das Publikum oder ist das eigentlich einfach eine Werbetrommel, die da gerührt wird? Wie würden Sie das organisieren, die öffentlich-rechtlichen Gelder?
Ich glaube nicht, dass es sozusagen eine Massnahme gibt oder eine Patentlösung. Das Volk hat ja das Massnahmenpaket zur Unterstützung von privaten Medien abgelehnt, weil auch grosse Medienhäuser, die nach wie vor sehr rentabel sind, davon profitiert hätten. Und ich glaube, wenn man es neu auflegt, dann wird man müssen schauen, dass vor allem eben komplementäre Medien, Medien dort, wo es Unterdeckung gibt, dort, wo es zu wenig Vielfalt gibt, dort, wo es monopolistische Entwicklungen gibt in einer Region, dass die ganz besonders stark unterstützt werden. Und das wird sehr viel mehr Akzeptanz beim Schweizer Volk finden, als wenn einfach mit der Gießkanne alle ein etwas überkommen. Das ist ja die ganz grosse Herausforderung von der Politik in unserem Land. Wir sind das Land vom Kompromiss und das ist auch gut so. Aber unserem Land fällt es extrem schwer, und zwar auf jedem politischen Gebiet Prioritäten zu setzen.
Gehen wir zurück zu Ihrem Buch. Ich werde den Satz ganz kurz zitieren. Der ehemalige SNG-Chef Roger Deweck klagt über Grünenhass und Rechtspopulismus. Er will den Journalismus retten. Und jetzt kommt die Frage, oder muss man den Journalismus von ihm retten? Wieso glauben Sie, dass Sie mit Ihren Thesen eigentlich richtig liegen? Und warum sollte man Ihren Thesen folgen?
Zuerst einmal eine Vorbemerkung, das ist so eine Wendung, die sich in so vielen Medien jetzt eingebürgert hat. Wenn einer etwas unternimmt, dann will er Demokratie retten oder den Journalismus retten oder Kultur retten oder was auch immer. Jeder, der in seinem Berufsleben oder in seinem politischen Engagement etwas macht, will ja nicht gerade die ganze Welt retten, sondern einfach einen kleinen, einzelnen, individuellen Beitrag leisten. Das ist so eine journalistische Blase, dass es immer heisst, er will den Journalismus retten, er will die Demokratie retten, was auch immer. Und die öffentliche Debatte lebt ja davor, dass jeder seinen Beitrag bringt. Und wer mit mir nicht einverstanden ist, der kann es ja erwidern, wie das auch die NZZ gemacht hat. Was ich beobachtet habe in der NZZ, ist, dass sie sehr viel heftiger eine demokratische Partei kritisiert, die in Deutschland die Grünen, als eine antidemokratische Partei, die Alternative für Deutschland. Und das habe ich in dem Buch vermerkt und das ist schon auffällig.
Also die NZZ, kann man sagen, hat ihr Buch nicht verstanden.
Es liegt mir ganz fern, meine Rezensenten zu rezensieren.
Müssen wir dann für sich, oder? Als Art Replik. Es gibt auch Studien, die ein bisschen in die andere Richtung gehen. Also ZHW hat eine Studie herausgegeben vor relativ kurzer Zeit, wo sie eigentlich sagen, es ist nicht wahr, der Journalist wird nicht schlechter. Es ist auch nicht so, dass er nur noch auf Klicks reagiert, sondern er ist immer noch relativ präsent und er tut sich auch noch stark bemerkbar machen. Das ist ein bisschen, wenn wir sagen, das Gegenteil. Sie malen vermutlich ein relativ dunkles Bild über den Journalismus und die Studie von der ZHW sagt eigentlich, nein, so dunkel sind die Wolken gar nicht.
Die Studie ist sehr differenziert. Wir müssten jetzt doch 10 Minuten, eine Viertelstunde verwenden, um alle Aspekte dieser Studie ein bisschen zu vertiefen. Es gibt nach wie vor beträchtliche Teile des Journalismus, die noch ihre Substanz, ihre Eigenständigkeit, ihre Qualität haben. Aber die Gefahr, dass das nach und nach verschwindet, die ist da. Und darum auch in meinem Buch ein Appell, jetzt zu handeln und nicht, wenn es zu spät ist. Schauen Sie, wie die Situation ist in den USA, wo täglich 2,5 Lokalzeitungen schliessen, wo es 70 Millionen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner gibt, die gar kein lokales oder regionales Medium haben. Sogenannte News Desert, Nachrichtenwüsten, 20% von der Bevölkerung. Und sie informieren sich über soziale Medien und radikalisieren sich dort, weil die Algorithmen von diesen sozialen Medien die emotionalisieren, polarisieren, manchmal brutalisieren. Zum Zweiten haben die lokalen Behörden keine vierte Gewalt mehr, die auf ihnen auf die Finger schaut. Also steigt Misswirtschaft und Korruption. Und zum Dritten verlieren die in diesen News-Desert, in diesen Nachrichtenwüsten verlieren überhaupt den Begriff davon, was Journalismus ist. Sie wissen gar nicht mehr so richtig, was Journalismus ist. Und das sind alles Entwicklungen, die für die Demokratie nicht gut sind.
Wissen Jugendliche, die heute Jugendliche sind, in 10 Jahren überhaupt noch, was eine Zeitung ist? Wird das Papier verschwinden?
Das Papier wird weitgehend verschwinden für alles, was Tageszeitung war. Das alte Ritual, Frühstück mit 3-Minuten-Ei und Zeitung, das ist weg. Man hat das Ritual befolgt früher, weil man dann im Büro 8 Stunden out of news war. Und man hat sich mit Informationen volltankt, bevor man dann ins Büro geht. Und am Abend ist man dann zurückgekommen und hat sich oder Zeit gelassen oder die Tagesschau angeschaut. Das Ritual ist weg. Ein anderes Ritual aber ist stabiler, das von den Wochenzeitungen. Die Zeit, das ist mit ein Grund auch für ihren Erfolg. Am Wochenende nimmt man gerne noch Papier in die Hand, lean back, Sofa und schaut in aller Ruhe, vertieft sich in aller Ruhe in eine gedruckte Zeitung. Aber der Stellenwert von der gedruckten Zeitung, der wird abnehmen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man das auf einem Tablet liest oder an einem Computer oder wo auch immer, Hauptsache man liest.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen zu der Europäischen Union? Das bewegt uns alle in der Schweiz. Es sind Diskussionen, wie nahe soll man an die EU herren, was lassen wir zu und was lassen wir nicht zu. Und jetzt nimmt mich Wunder aus deutscher Sicht. Sie sind lange in Deutschland gewesen, Sie kennen Deutschland. Wie sieht Deutschland die Diskussion in der Schweiz? Also die Schweiz sagt, sagen wir jetzt mal mehrheitlich, nein, wir wollen eigentlich lieber nicht. Sagt der deutsche Bürger, macht das ja nicht, ihr habt recht, oder? Sonst kommt ihr auch noch in das Fahrwasser rein. Oder schüttelt man in Deutschland den Kopf über die Schweiz?
Das interessiert die Deutschen überhaupt nicht, was man macht.
Also sie sagen eigentlich, die kleine Schweiz, das ist nicht Asterix und Obelix, oder? Es gibt ja das Kleinbonum, das Dorf, und ringsum ist alles von den Römern besetzt. Und am China interessiert dort die Römer, was sie in Kleinbonum machen, was Asterix und Obelix macht.
Also man könnte froh sein, dass Deutschland in der EU ist. Wenn Deutschland im Alleingang wäre, nicht in einem europäischen Verbund, wäre Deutschland recht unbequem für die Schweiz. Wir haben eine völlig absurde Situation in der Schweiz. EU ist der beste Nachbar, den die Schweiz je hat in ihrer Geschichte. Sie hat im Verbund mit der NATO für Ordnung geschaut auf unserem Kontinent, wo es immer noch Krieg gegeben hat. Und überall dort, wo Berliner Mauer gefallen ist, eine Beitrittsperspektive diesen osteuropäischen Ländern hat können eröffnen, ist es friedlich geblieben. Und überall dort, wo sie vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive hat können eröffnen, wie auf dem Balkan mit dem serbischen Diktator Milosevic oder in der Ukraine, weil es einfach viel zu gross und rückständig war, ist es wieder zu furchtbaren Blutbädern auf unserem Kontinent gekommen. Die EU hat uns und unserem Exportland einen riesigen Markt eröffnet und sogar zur Vereinfachung eine gemeinsame Währung. Die EU hat unserem Land, wo es lauter Grenzen besteht, Personenfreizügigkeit geboten und jede Schweizerin, jeder Schweizer kann sich in der EU niederlassen. Und das ist ein riesiger Vorteil. Wir haben ja 500'000 Schweizerinnen und Schweizer, die in der EU leben. Mit anderen Worten, sie hat auch noch maßgeschneiderte Verträge gemacht für uns, die unseren Bedürfnissen wahnsinnig entgegengekommen sind. Einen besseren Nachbar kann man sich nicht wünschen, aber er wird in der Öffentlichkeit in der Schweiz entweder als eine Grossmacht hingestellt, die uns knechten will, oder als eine, die uns übervorteilen will. Und solange das Bild, das Zerrbild von der EU in der Schweiz gezeichnet wird, wird natürlich das Schweizer Volk nie größere Zugeständnisse der EU machen können, weil man einem Übeltäter kein Zugeständnis macht.
Wir haben natürlich auch ein Problem, wenn man sieht, was sind 26 oder 27 Teilnehmer in der EU, dass dort ja sehr oft grösste Uneinigkeit herrscht.
Also ja, wie in der Schweiz auch.
Ja klar, aber jetzt geht es ja darum, wollen wir eigentlich der 28. oder der 27. werden von etwas, wo selber der Laden nicht so wahnsinnig in Ordnung hat.
Wir sind im Kanton Solothurn und zeichnen das Gespräch da auf. Und ja, Soll Solothurn eins von vielen Schweizer Kantonen sein oder nicht? Natürlich hat es enorm profitiert, dass es Teil von der Schweiz ist. Und so verhält sich das auch mit der EU. Es sind ja alle Länder freiwillig beitreten. Es kann jedes Land, wo will, wieder austreten. Und eins hat es gemacht, Großbritannien. Und das Ergebnis ist nicht gerade erhebend. Und kein einziges Land hat Großbritannien wollen kopieren, imitieren. Der Eurobarometer, der seit Jahrzehnten misst die Zustimmung der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zu der EU, der ist auf einem Höchststand. Leute wissen, dass die Europäer, wenn jetzt China immer arroganter wird, Russland revanchistisch und kriegerisch und die Amerikaner nicht so richtig wissen, wie es weitergeht, dass die Europäer müssen zusammenstehen müssen. Die EU ist selbstverständlich voller Fehlentwicklungen. Ich würde sagen, es werden in Brüssel fast so viele Fehlentscheidungen getroffen wie in Bern. Aber wenn wir warten, bis uns die EU gefällt, EU ist wie die Schweiz ein grosser Kompromiss. Ein grosser Kompromiss, und wir machen den Kompromiss zwischen 26 Kantonen. Die Schweiz ist ein grosser Kompromiss. Und die EU macht Kompromisse zwischen 27 Mitgliedsländern. Und wenn dann Staats- und Regierungschef in Brüssel 5 Tage und 5 Nächte verhandelt über etwas und dann heisst es in den Medien, ist ein Bazar, ein Geschacher. Nein, ist ein riesen zivilisatorischer Fortschritt. Früher haben die Länder Krieg gegeneinander geführt. Heute tun sie eben Feilschen in Brüssel. Das ist ein Bild, das man in der Schweiz fast nie gehört. Man kann es auch anders sagen. Wir haben in der Geschichte der alten Eidgenossenschaft in jedem Jahrhundert Krieg gehabt. Bis 1848, nach dem letzten grossen Bürgerkrieg, so gross war er auch wieder nicht, der Sonderbundskrieg, dann die Schweizer 2 Sachen gemacht haben. Sie haben die Interessen der Kantone so weit verschachtelt, dass sie nicht mehr gegeneinander haben wollen Krieg führen. Und sie haben eine grosse, langweilige, langsame, aber hocheffiziente Kompromissmaschine gemacht. Und das ist Bundesbern. Und ein Jahrhundert später, nach 2 Weltkriegen, nach dem totalen Versagen von unserem Kontinent im Holocaust, haben die Europäer, die Gründerstaaten der EU, etwas gleich gemacht. Sie haben angefangen, die Interessen der Gründerstaaten so verschachteln, dass sie nicht mehr gegeneinander Krieg führen. Und haben dann drum die Montanunion gegründet, also die Keimzelle der EU, Kohlen und Stahl, das, was man braucht, zum Krieg führen, haben sie zusammengelegt. Und sie haben eine grosse, langweilige, langsame, aber hocheffiziente Kompromissmaschine gemacht. Brüssel. Und seitdem herrscht zwischen den Staaten Frieden.
Kann man nicht sagen, man macht vielleicht einen prinzipiellen Fehler. Man redet von Rahmenabkommen und dann tut man das Rahmenabkommen wieder bilaterale 3 nennen. Sollte man den Schweizer Bürger nicht einfach vielleicht zu der EU herführen? Das heisst nicht, dass man muss Mitglied werden, aber wenn ich das Verständnis zur EU bekomme, indem man einfach nicht eine riesige Geschichte macht und jeder findet in dieser riesigen Geschichte irgendetwas, was ihm nicht passt, und dann versenkt er eigentlich alles. Ist das nicht ein ganz grober Fehler, dass man nicht säuferlich an die Geschichte herholt?
Man ist ja extrem säuferlich, weil man seit 15 Jahren mit der EU verhandelt, oder? Aber ich glaube, und die EU hat langsam genug bekommen. Man braucht evidenterweise, wenn man Verträge hat miteinander, einen Streitschlichtungsmechanismus. Und die hat man nicht. Und darum, wenn es Streit gibt und Differenzen gibt, lassen sich die nicht lösen. Und die EU will, dass es da eine Lösung gibt. Das ist sehr pragmatisch und das finde ich absolut vernünftig. Nein, ich glaube, die Schweiz tut sich selber verzwergen, solange sie meint, sie sei das Opfer der EU. Sie ist laut einer Studie von der Bertelsmann Stiftung das Land, das vom europäischen Binnenmarkt am meisten profitiert, von allen. Und die gleichen, die immer sagen, Opferhaltung, Wokeness, das ist etwas Gefährliches, pflegen die Opferhaltung von der kleinen Schweiz gegenüber der grossen, bösen EU. Und solange man bei dem Bild bleibt, wird die europäische Politik, die Europapolitik von der Schweiz völlig gelähmt gewesen.
Roger Weck, ganz wenige Sekunden. Welches ist das nächste Buch, das Sie schreiben?
Das weiß ich noch nicht.
Ist noch nicht im Kopf?
Ich muss zuerst einmal
jetzt... Oder können Sie es noch nicht sagen?
Nein, ich muss zuerst einmal, wenn man ein Buch geschrieben hat, wieder auf Abstand gehen zum nächsten.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Roger de Weck.
Aktiv Radio Interview.